Und dann habe ich noch ein paar Comments unter Umständen.
Nice.
Genau, die Taz schreibt: Erneut ist in Iran ein Mädchen Opfer der Sittenpolizei geworden. Mit zwei Freundinnen war die 16-jährige Armita Garavand am Sonntag gegen 7 Uhr am Teheraner Shohada-Platz in den Frauenwaggon der U-Bahn eingestiegen. Eine Agentin der Sittenpolizei forderte sie auf, ihren Hijab aufzusetzen. Als die Schülerin sich weigerte, griff die Beamtin sie körperlich an. Garavand stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf, woraufhin sie blutend ohnmächtig wurde. So berichtete es unter anderem Juristenvereinigung Dadban. Videomaterial einer Überwachungskammer im Bahnhof zeigt, wie Garavand aus der U-Bahn getragen wird. Die 16-Jährige, die im Koma liegen soll, wird nun im Fajr-Krankenhaus in Teheran behandelt, das der iranischen Luftwaffe untersteht. Das Krankenhaus ist Berichten zufolge militärisch abgeriegelt. Nicht einmal die Eltern des Mädchens dürfen ihre Tochter besuchen. Jegliche Kommunikation wurde eingeschränkt. Nachdem ein mutmaßliches Foto Garavans, auf dem sie an medizinische Geräte angeschlossen ist, an die Öffentlichkeit gelangte. Das Foto soll von einem Familienmitglied auf Instagram veröffentlicht worden sein, bevor es gelöscht und der Name des Accounts geändert wurde. Dies konnte bislang jedoch nicht verifiziert werden. Die Telefone des Krankenhauspersonals sowie der Eltern der Schülerin wurden infolgedessen beschlagnahmt. Die Journalistin Mariam Lofti, die für die reformistische Zeitung, stark ins Krankenhaus ging, um über den Fall zu berichten, wurde am Montag nach Angaben der Zeitung festgenommen. Mittlerweile ist sie gegen Zahlung einer Kaution entlassen worden, wie ihre Schwester auf der Plattform X, aka Twitter, berichtete. Behörden stellen den Fall anders dar. Iranische Behörden behaupten, Garavand sei wegen gesundheitlicher Probleme und niedrigen Blutdrucks ohnmächtig geworden. Auch Garavans Eltern mussten gegenüber dem staatlichen Fernsehen ihren Aussagen, dass ihre Tochter lediglich ohnmächtig geworden sei, es aber keinen Zwischenfall gegeben habe. Menschenrechtsorganisationen berichten, die Eltern seien zu den Aussagen gezwungen worden. Aktivistinnen und zivilgesellschaftliche Organisationen fordern nun die Veröffentlichungen von Videomaterial aus der U-Bahn selbst. Demnach existieren Aufnahmen, die eine Misshandlung Garavans zeigen. Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengav fordert zudem Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz auf, den Vorfall zu untersuchen. Auch die vom UN-Menschenrechtsrat im vergangenen Jahr eingereichte Untersuchungskommission solle sich des Falls annehmen. Garavans Familie stammt aus Kuhadaj in der westiranischen Provinz Luristan. In den 2000er Jahren zog die Familie in die mehrheitlich kurdische Stadt Kermanshah, bevor sie nach Teheran zog. Die 16-Jährige hat den dritten Dan im Taekwondo und malt in ihrer Freizeit. Der Vorfall hat national und international Empörung ausgelöst. Und jetzt kommt ein Top-Zitat, danke für das. Schon wieder kämpft eine junge Frau im Iran um ihr Leben. Allein, weil sie in der U-Bahn ihre Haare gezeigt hat. Es ist unerträglich, schreibt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen am Mittwoch. Dass ich da so gereizt reagiere, darüber können wir ja dann später noch sprechen, was da Annalena Baerbock sozusagen hat auf Twitter. Genau, egal. Der Fall erinnert an die junge Kurdin Gina Amini, die am 13. September 2022 ebenfalls von der Teheraner Sittenpolizei festgenommen und misshandelt wurde. Auch sie lag im Koma, bevor sie am 16. September 2022 ihren Verletzungen erlag. Selbst das Vorgehen der Behörden erinnert an den Fall Amini. Die Journalistin Niloufar Hamedi, die damals als erste aus dem Krankenhaus berichtet hatte, sitzt bis heute im Teheraner Evin-Gefängnis im Frauentrakt für politische Gefangene. Ihr wird unter anderem Kollaboration mit dem Feindesstaat USA vorgeworfen. Auch Aminis Eltern waren unter Druck gesetzt worden, öffentlich der Darstellung der Behörden zuzustimmen, die damals vom Tod durch Vorerkrankung sprachen. Erst einige Wochen später veröffentlichte die Journalistin Nazila Marouvian ein Interview mit Aminis Vater, der vom Mord durch die Sittenpolizei sprach. Marouvian wurde daraufhin verhaftet. Der Tod Aminis löste im vergangenen Jahr eine breite Protestbewegung im Iran unter dem Slogan «Frau, Leben, Freiheit». Also ihr kennt das, Jinjan Azadi. aus. Mehr als 500 Menschen wurden seither im Zusammenhang mit den Protesten getötet und mehr als 22.000 Menschen wurden festgenommen. Mindestens 7 Protestierende wurden hingerichtet. Damit endet dieser Artikel von der Taz. Und ich habe da auch noch kurz ein bisschen recherchiert, nachgedacht, wie das da jetzt war mit diesen Protesten seit in dem letzten Jahr. Und eben wie jetzt da gesagt wurden extrem viele Menschen festgenommen. Was stand in der Taz? Standen über 22.000, im Wikipedia steht immer noch 15, aber ich denke, die Taz wird das schon richtig haben. Dass eben viele der festgenommenen Demonstranten Misshandlungen und Folter erlebt haben. Eben mehrere sind bereits an diesen Folgen gestorben, vor allem auch Frauen werden in den Gefängnissen systematisch auch vergewaltigt. Ja, sage ich jetzt hier einfach so im Radio, ohne Triggerwarnung, Entschuldigung. Auf jeden Fall auch viele Kinder und Jugendliche werden vergewaltigt und auf andere Weisen gefoltert. Am 6. November forderte das Parlament die Anwendung der Todesstrafe gegen die Demonstranten. Und wie dann eben auch schon erwähnt wurde, dass dann am 13. November erstmals im Zusammenhang mit den Protesten ein Todesurteil gefällt wurde und das auch vollstreckt wurde. Mitte März 2023 wurden 143 Menschen hingerichtet. Hunderte weitere werden zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Verhältnismäßig viele Proteste finden in den iranischen Kurdengebieten im Westen und Nordwesten des Landes statt. Genau. Ja, und auch das Internet wurde ja abgestellt, kurz nach den Protesten und Zensuren in den Medien. Auch das wurde im Artikel erwähnt. Und genau, irgendwo war da noch was ich noch sagen wollte. Ja, extrem viele Leute werden ermordet, hatte der iranische einfach, dass sie jetzt eben die ganzen Gesetze gegenüber diesen Hijab und den Kopftuchpflichten quasi, die wurden verschärft seit da und nicht irgendwie erleichtert durch diese Proteste. Das ist traurig, aber es ist sicher damit zu rechnen, dass auch deshalb quasi im Zusammenhang mit dem, was jetzt passiert ist, wieder Proteste aufkommen könnten und weshalb auch die Repression quasi gegen diese Person, die jetzt dort im Spital liegt, gegen ihre Familie, gegen JournalistInnen, die darüber berichten wollen, erhöht sein könnten oder ja auch schon sind, weil eben auch wieder mit Protesten gerechnet wird, aus gegebenen Gründen. Soweit von meiner Seite.
Das waren unsere neuesten News aus dem Iran, aus den kurdischen Gebieten im Iran. Und wir bleiben gerade beim Thema Kurdistan. Und zwar spreche ich ganz kurz über den Bombenanschlag in Ankara, wozu sich eine Sondereinheit der PKK-Guerilla geäußert hat, also das für sich proklamiert hat. Das war am vergangenen Sonntag, am 1. Oktober, und der Anschlag galt der Generaldirektion für Sicherheit und des Innenministeriums im Regierungsviertel in Ankara. Seit diesem Anschlag dreht die Repressionsschraube in der Türkei ein weiteres Mal an. Und zwar richtet sich diese Repression gegen die kurdische Bevölkerung, wo bereits in der darauffolgenden Nacht auf den Montag über 20 kommunalpolitisch aktive Personen direkt aus den Strukturen der HDP, der Demokratischen Partei der Völker, festgenommen worden ist. Die HDP ist eine Oppositionspartei, für diejenigen, die es nicht wissen. Die sind seit 2014 im Parlament und haben etwas über 10, 11 oder 12 Prozent aller Wählerstimmen in der Türkei. Also ist eine legitime Partei im politischen System, die aufgrund von solchen Kampagnen, Repressionskampagnen diskreditiert wird von der Türkei, versucht wird, in die Nähe der PKK zu rücken und somit als Ganzes kriminalisiert wird. Diese Repressionsschraube, wie gesagt, dreht sich immer enger. Auf der darauffolgenden Nacht, also vom Montag auf den Dienstag, kam es zu weiteren Festnahmen. Auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, denen eine angebliche Nähe zur PKK vorgeworfen wird, wurden verhaftet. Die türkischen Behörden ließen verlauten, dass sich mindestens 67 Personen seit gestern wegen vorgeblichen Verbindungen zur PKK in Gewahrsam sind. 55 der Betroffenen seien bei Razzien von Polizei und Gendarmerie in 16 verschiedenen Provinzen festgenommen worden. 12 weitere Personen hätten sogenannte Sicherheitskräfte in einem separaten Einsatz in 5 Provinzen festgesetzt. Angeblich befänden sich unter ihnen auch solche, die in Verdacht stünden, direkt an dem Anschlag am Wochenende beteiligt gewesen zu sein. Bei den sogenannten Antiterror-Operationen seien auch diverse Waffen sichergestellt worden, hieß es von Seiten der türkischen Sicherheitsbeamten. Die HDP hingegen, die Parteiführung, hält die Vorwürfe gegen die Festgenommenen für konstruiert und politisch motiviert. Die Regierung nutze lediglich den Guerilla-Angriff als Gelegenheit, die demokratische Opposition und die ihr nahestehende Zivilgesellschaft weiterhin zu kriminalisieren und Kurdinnen und Kurden zur Zielscheibe zu machen, wie das bereits seit Jahren der Fall ist. Ein Großteil der martialisch in Szene gesetzten Razzien fanden tatsächlich im kurdischen Teil des Landes statt. In Schernak nahm die Polizei unter anderem Fatma Gizleci fest, die Co-Vorsitzende des Sprach- und Kulturvereins Birca Belek. In Urfa wurden rund 25 Personen in Gewahrsam genommen, bei denen es sich hauptsächlich um syrische Staatsangehörige mit kurdischer Identität handelt, also Geflüchtete, die aus Rojava, die im Zuge des Terrors des Islamischen Staates aus ihrer Heimat in die Türkei geflohen sind. Weitere Festnahmen waren unter anderem in Ahmet, in Van, in Dilok, in Eli, in Mardin, in Mersin, in Aydın, in Bursa, in Istanbul, in Denizli, in Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta, Kocaeli und anderen Städten gemeldet. In allen Fällen hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Ermittlungsakten mit einer Geheimhaltungsverfügung belegt. Außerdem ist ein 24-stündiges Anwaltsverbot für alle Festgenommenen in Kraft. Bei der Maßnahme, die üblich ist im Verfahren mit angeblichem Terrorismusbezug, handelt es sich um eine gängige Methode der türkischen Justiz, die Verteidigung zu torpedieren. Das ist eine weitere Stufe der Repression, die die HDP sagt, dass das einfach eine gute Gelegenheit ist, einen solchen Anschlag, um Leute zu verhaften, die schon lange auf den Listen stehen der türkischen Geheimpolizei, wo man lediglich auf die politische Gelegenheit gewartet hat, die Leute dann tatsächlich festzunehmen und die juristischen Rechte dieser Personen werden von allen Seiten torpediert. Und das war der Stand gestern, dass zu befürchten ist, dass es noch weitere Verhaftungen gibt. Und wie ihr gehört habt, sind die im ganzen Land, also eigentlich mehr oder weniger egal wer und egal wo, einfach politisch nicht gewollte Positionen werden mit Repressalien unterdrückt und unterbunden. So viel aus Kurdistan. Vielen Dank, Laura, auch für deinen Artikel über Jina Amini.
Ich habe eigentlich noch versprochen gehabt, darüber zu sprechen, weshalb ich so gereizt reagiert habe bei diesem Zitat von Annalena Baerbock. Und vielleicht ist das ja auch im Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast, können wir da noch eine Minute ein bisschen ranten, oder? Das hängt ja auch dann zusammen mit dem, was Franz erzählt hat, mit diesem irgendwie, oder? Mit diesen ganzen Deals zwischen diesen Staaten und den Geflüchteten und der Asylpolitik und eben dann dieser möchte gern feministische Außenministerin Annalena Baerbock, die sich dann irgendwie schmückt mit diesem einen Twitter-Zitat oder so, also X-Plattform oder wie das jetzt heißt. Genau, ich weiß nicht, du hattest in der Vorbereitung auch darauf reagiert. Ich dachte, ich weiß, möchtest du das noch kurz erwähnen, was du dazu denkst, oder wir können es auch einfach also, dabei belassen, dass wir...
Nein, ich kann schon sagen, die selbsternannte feministische Außenpolitikerin von der Bundesrepublik Deutschland, die sich ja mit dem Feminismus auch schmückt oder wahrscheinlich auch deshalb gewählt worden ist. Ich nehme an, viele Leute haben sie aus diesem Grund gewählt. Ihre feministische Außenpolitik wurde erst vor einem Jahr, als Shina Amini im Gefängnis ermordet worden ist, auf die Probe gestellt. Gemacht hat Annalena Baerbock nichts. Sie findet es zwar ganz schlimm, wie sexistisch diese Staaten, der Iran und auch andere Staaten, sind. Und sagt immer, ja, das ist ganz schlimm und wir beobachten die Situation ganz genau. Aber in ihrer, was in, eigentlich in ihrer Macht stehen würde, nämlich jetzt außenpolitische Konsequenzen zu ziehen, das hat sie natürlich nicht gemacht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr zahmer Feminismus, würde ich sagen, feministische außenpolitische Position, die sie da vertritt. Das einfach als kleiner Seitenhieb.
Genau, und das dann eben ist mir jetzt wie nochmals in den Sinn gekommen im Zusammenhang mit dem, was du erzählt hast, dass ja auch eben Deutschland lieber irgendwie irgendwelche Deals mit Erdogan aufrechterhaltet, als sich irgendwie zu äußern zu solchen, ich würde jetzt mal sagen, Menschenrechtsverletzungen, wo Leuten, die an die juristische Vertretung irgendwie verboten wird für 24 Stunden und so weiter, kann ich mir nicht vorstellen, dass das eigentlich rechtens ist und dass Deutschland mit so einem Staat quasi zusammenarbeiten wollen sollte.
Das ist ein heißes Eisen auf jeden Fall, weil die Zusammenarbeit natürlich eng ist zwischen Deutschland und der Türkei. Gleichzeitig werden ja auch Kurdinnen und Kurden akzeptiert als Geflüchtete, auch in Deutschland. Mhm. Also es ist irgendwie wenig so mega klar. Mhm. Und ich glaube, ja, das sind Grauzonen oder unklare Verhältnisse, wo sowohl das eine als auch das andere irgendwie ermöglichen oder akzeptieren, ja, tolerieren.
Gut, anyway, so viel zu diesen unseren kleinen. Das war doch mal eine Rubrik, die lauten 5 Minuten oder so, wo wir gerantet haben. Vielleicht sollten wir das wieder einführen.
Darf ich noch etwas anknüpfen oder was ist jetzt im Programm?
Aber nur wenn es gerantet ist. Im Programm wäre noch die Artikelempfehlung und die Agenda, wo wir dann vor allem wahrscheinlich ganz, ganz kurz auf diesen Feminizid.
Genau, dass ich diesen Bogen wollte schlagen, soll ich das nicht machen? Weil irgendwie, keine Ahnung, was mich ein bisschen stört irgendwie, natürlich ist die Berichterstattung, wie wir sie machen, auch wichtig, internationale Berichterstattung, aber irgendwie spüre ich manchmal, oder gibt es natürlich in der Gesellschaft so einen Touch von die anderen Ländern und vor allem in muslimischen Ländern ist es ganz schlimm mit dem Sexismus und zum Glück ist es bei uns nicht so und so weiter. Das wollen wir natürlich nicht sagen, das stimmt natürlich nicht und insbesondere deshalb wollen wir wir wollen natürlich auch auf den herrschenden Sexismus und Gewalt gegen Frauen hier in der Schweiz und in Europa aufmerksam machen. Unter anderem gibt es ja jedes Mal, wenn eine Frau ermordet wird, meistens von ihrem Ehepartner, gibt es ja eine Kundgebung hier auf dem Niuna Menos Platz, der auch aus diesem Grund so heißt übrigens, Niuna Menos.
Nicht eine weniger.
Der früher als Helvetiaplatz bekannt war, also hier im Kreis 4, ziemlich nahe von unserem Studio. Vielleicht willst du gerade mit dem anfangen.
Genau, ich kann einfach dazu kurz was sagen und dann kann Franz noch über den Artikel berichten und dann machen wir die restlichen Agendapunkte. Aber wenn wir schon davon haben, ist es so, einfach die kurze Meldung, am Montag, 2. Oktober, wurde eine Frau in Embrach von einem Mann getötet. Das ist der 16. Femizid in diesem Jahr in der Schweiz. Wir gedenken der 30-jährigen Frau und rufen dazu auf, am Donnerstag, 5. Oktober, also wir, das ist dann übrigens dieses Niuna Menos Kollektiv, Wir rufen dazu auf, am Donnerstag, 5. Oktober, ein Zeichen gegen die patriarchale Gewalt an Flinter zu setzen. An öffentlichen Orten, zu Hause, am Arbeitsplatz oder über einen Online-Beitrag. Seid ein Teil im Kampf gegen Femizide mit einem Kartonschild, einem Transbi mit Kerzen. Zeigt, dass wir uns lebend wollen. Nehmen Sie uns eine, antworten wir alle, ni una menos. Genau. Am Donnerstag, 5. Oktober. Kann man, sollte man.
7 Uhr.
Darf man, wenn man will.
7 Uhr.
Was, 7 Uhr?
Hast du gesagt?
Es gibt keine Zeit in diesem Aufruf.
Also, ich wollte euch einen Artikel vom LAM empfehlen. Der heißt Von Zürich bis Guatemala, eine Schweizer Kolonialgeschichte. Und wenn ihr den Artikel gelesen habt, könnt ihr auch, wenn ihr wollt, dem LAM ein bisschen Geld da lassen. Ja, genau. Weil das LAM nicht wie andere Schweizer Medien mit einer Paywall
versiegelt.
Danke, das habe ich gesucht. Mit einer Paywall versiegelt ist, genau. Yes.
Jetzt kommt noch, vielen Dank für diesen Artikelhinweis. Jetzt kommt noch spontan ein kleiner Nachtrag zu dem Beitrag, den wir am Anfang der Sendung gehört haben, von unserem fleißigen Mitarbeiter vom Freitag- oder Donnerstagsinfo. Genau, was hast du noch zu sagen zum Thema vorhin?
Ja, also hier noch ein ganz kurzer Nachtrag. Auf der Homepage wir bleiben im heuriert.ch. Also wenn ihr einfach heuriert-Petition eingibt, dann findet ihr die Seite sofort. Ist ein 20-minütiger Film von Daniel Neff zu sehen mit dem Titel Zürich brennt wieder, Leben statt Profit. Und im Heuriet sollen ja 9 Mehrfamilienhäuser mit 108 Mietparteien in sehr gutem baulichen Zustand, übrigens die Häuser, abgerissen werden. Auch diese MieterInnen haben Ende August eine Petition mit 6200 Unterschriften dem Stadtrat übergeben, damit die Häuser eben mit einem Kauf durch die Stadt Zürich gerettet werden könnten. Die Besitzerin übrigens ist die Credit Suisse und sei offenbar für Gespräche mit der Stadt offen. Soweit mein Nachtrag.
Gut, vielen Dank für diesen Hinweis. Das könnt ihr selber DuckDuckGo, wenn ihr diesen Film sehen wollt.
Ich habe was vergessen.
Ja, was?
Das wäre der offene Politkanal vom 29. Oktober. Sonntag von 6 bis 8 Uhr hat die Quartierzerstörung, Stadtentwicklung etc. Verdrängung zum Thema und es sind alle kämpfenden MieterInnen der Stadt Zürich und Oerlikon und wo auch immer eingeladen in diesen Politkanal und es wäre super, wenn da möglichst viele Leute dann auch zuhören und zum Beispiel sich einklinken, anrufen und von eigener Betroffenheit erzählen. Weil es gibt ja praktisch eigentlich fast keine MieterInnen, die nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen haben.
Word,
und dann ist natürlich am 4. November Großdemo angesagt gegen Wohnungsnot.
Genau, die Großdemo in einem Monat, die werden wir jedes weitere Mal im Infolora am Mittwoch ankündigen, damit das auch gar niemand vergisst, weil das wird die größte Großdemo, die Zürich seit längerem gesehen hat.
Eine nie gesehene Dimension der
Größe.
Der Größe.
Gugu ist gesehen. Gut, was haben wir weitere? Wir sind mitten in der Agenda, oder?
Genau. Ich will nur was sagen, diesen Freitag, weil sonst haben wir nachher ganz viele Save the Dates, die viel weiter weg sind. Ihr könnt dann kommen mit diesen Sachen, die ich da am Hochhalten
genau, zuerst das, was als nächstes
genau,
kommt.
Nur einfach diesen Freitag habe ich was für euch, wenn es euch langweilig sein sollte. Ist wieder Schreck-Kiosk am Silke 115 von 16 bis 19 Uhr. Und das ist eben eine super Überleitung, weil es gibt dort Kaffee und so, so weiter. Am Abend gibt es dann sogar Solitznacht. Und dort gibt es eben was? Nicht nur Limos und Getränke, sondern auch Soli-Merch. Und zwar Soli-Merch zur Justice for Soy-Kampagne.
Puja.
Und deshalb eine gute, super Überleitung von mir für euch, für die Safety Dates in weiter Ferne.
Safety Dates, ich habe da schon etwas gehört. Also willst du das sagen, Franz? Du hast es ja gerade ready.
Ich kann es gerne sagen. Also, es gibt eine Justice for Ensoy-Demonstration am 21. Oktober. Treffpunkt, wird gesagt, ist beim Landesmuseum Zürich.
Das wird dann noch gesagt und wir haben es jetzt gerade gesagt.
Ja.
Nein, das ist ein Hörensagen. Ich glaube, so war das gemeint. Oder?
Genau, wir haben das gehört und jetzt gesagt.
Von den Vögeln. Geht's mit, ja.
Die Demonstration findet bereits zum zweiten Mal statt. Justice for Ensoy, das ist für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ein rassistischer Mord, der von Seiten der Polizei in der französischsprachigen Schweiz am Bahnhof von Morges geschehen ist. Ensoy war aber in Zürich zu Hause und ist hier im Kreis 4 viel unterwegs gewesen. Der Mord ist nach wie vor nicht vollständig geklärt und die juristischen Konsequenzen sind auch nicht vollständig klar. Deshalb und auch wegen dem ganzen institutionellen Rassismus überhaupt findet diese Demonstration statt. Also für alle, die sich antirassistisch einsetzen, und ich hoffe, das sind alle von euch, ist das ein ganz wichtiger Termin, 21. Oktober beim Landesmuseum.
Genau, und dann noch viel weiter weg, aber es ist eben auch ein Open Call, deshalb lohnt es sich, das jetzt schon zu sagen. Am 10. Dezember wird es eine Sticker Convention geben im Post Squad in Zürich. Das ist eben dieser große, neue, super tolle, das besetzte Haus am Webkingerplatz.
Mhm.
Alte Post. Sticker Convention am 10. Dezember und dann schreiben sie im Open Call eben auf Englisch. Ich versuche das simultan zu übersetzen. Wir laden euch ein zu einem gemütlichen Sonntagnachmittag, wo wir die Stickers austauschen werden. Bring deine eigenen Stickers zu unserem Buffettisch und nimm so viele, wie du möchtest. Kuchen ist auch willkommen. Und falls du nicht kommen kannst an diese Sticker Conventions, aber du willst trotzdem deine Stickers sharen, dann kannst du sie schicken. Und zwar an das K-Set, die das nämlich hosten, diese Sticker Convention.
Mhm.
Das K-Set ist ein Archiv, die sammeln alles Mögliche, unkommerzielle, ohne, wie heißt diese Nummer, ISBN, oder?
Ja, ohne ISBN.
Genau, also alles nur DIY-Sachen, die gedruckt werden, vor allem, aber auch Kassetten haben sie vor allem viel gesammelt, früher als Leute noch Tapes gemacht haben. Jetzt ist das ja auch wieder Mode. Falls ihr also Zeugs macht, das DIY ist, dann könnt ihr das im Kasset vorbeibringen, dann archivieren sie das super toll.
Nice.
Die sind im Magma Squad zu finden, könnt ihr da hingehen und das Archiv angucken vom Kasset.
Die haben offen einmal die Woche am Donnerstag.
Leider nicht mehr.
Aber auf...
Wenn ihr eine E-Mail schreibt und fragt, ob ihr vorbeikommen könnt, dann kriegt ihr sicher eine Antwort, weil die sind voll... Wie sagt man?
Moti.
Ja, Moti und die schreiben zurück und so.
Verbindlich.
Verbindlich, genau, danke. Auf jeden Fall, falls ihr Stickers habt, aber nicht selbst vorbeikommen könnt, ihr möchtet sie schicken, damit sie auf diesem Buffettisch landen, dann schickt die Stickers an KZ Klingenstraße 23 8005 Zürich. Ich sage es nochmal, KZ Klingenstraße 23 in 8005 Zürich. Oh. Und als Dank dafür nämlich werden sie euch sogar andere Stickers zurückschicken. Also vergesst euch die Absenderadresse
wie
nicht.
Geil.
Crazy shit, die sind wirklich so obermotiviert.
Geil. Cool.
Und dann schreiben sie noch, möchtest du deine eigenen Stickers machen, aber du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst. Du möchtest einen Sticker-Workshop leiten, eine Lecture halten, eine Ausstellung machen, eine Performance oder sonst irgendwas an der Convention machen, dann sende eine E-Mail an archiv@kz.net.
Genau.
archiv@kz.net. Sie looking forward, dass ihr da vorbeikommen kommt. KZ in collaboration with Slap Me Baby. Slap Me Baby könnt ihr auch DuckDuckGoen, genau. Und die sind da Teil von dieser Sticker Convention. Okay.
Nice. Und sonst geht einfach sowieso mal in den Post-Squad, wenn ihr da noch nicht wart. Das ist eine nie gewesene Dimension von postalischen Zwecken.
Es gibt auch einen Telegram-Kanal, den ihr folgen könnt für das Programm, den weiß ich nicht auswendig.
Und neuerdings ist ja einmal die Woche um 13.12 Uhr bis 7 Uhr am Abend das Velonom, und zwar jeweils am Mittwoch. Das heißt eigentlich jetzt, vielleicht hören Sie uns sogar zu. Falls ihr zuhört, Shoutout an das Velonom und der Postclub vom Infolora am Mittwoch. Mit diesen Worten schließen wir unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn es heißt Infolora am Mittwoch.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.